ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Leon the Lobster.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Banneroo.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hört ihr das auch? Das sanfte Rauschen der Hauptstraße hier im Gewerbegebiet Bickendorf. Miguel, komm raus auf die Terrasse. Das Wetter ist herrlich.
Ich komme.
Schau, ich hab dir ein Eis mitgebracht vom Getränkemarkt an der Hauptstraße.
Ach, wie schön. Dankeschön. Warte. Oh.
Ein erfrischendes Eis.
Mit Vanille. Ich mach das auf, ja?
Ja.
Das ist ja herrlich.
Was für
herrliche sommerliche Temperaturen.
Es ist mal wieder soweit. Wir haben ja bald Sommerpause bei Too Many Tabs. Und lassen das hier mal so ein bisschen entspannt ausklingen. Bei uns auf der Terrasse vorm Studio. Kalte Cola. Miguel, du hast Brombeeren mitgebracht?
Ja, ich habe ein bisschen Brombeeren mitgebracht, weil ich dachte auch mal was Gesundes. Nicht immer nur Eis und Cola. Wir haben hier Cola. Möchte ich auch mal direkt aus. Ich liebe ja diese Mischung aus Vanilleeis und Cola zusammen. Das ist ja wirklich das Allerbeste.
Das ist der sogenannte Float.
Das sogenannte Float. Oder wie meine Tante immer gesagt hat. Es hat immer gesagt, das ist das Gute. Und hat es dann immer so zusammengemischt. Das ist das Gute.
Das ist das Gute.
Das ist das Gute. Das ist das Gute.
Ja, herrlich. Wir haben herrlichstes Wetter. Es ist ein strahlender Sommertag. Wenn ihr diese Folge hört, dann ist schon richtig Sommer. Dann haben wir inzwischen auch schon einiges erlebt. Miguel wird dann in New York gewesen sein.
Richtig, ich komme quasi direkt gerade aus New York, wenn ihr das hört.
Ja, und wir haben das hier so eine kleine Zeitkapsel vorbereitet, die ihr jetzt euch nochmal hier kredenzen können zum Sommereinstieg und zum Staffelausklang sozusagen.
Es ist so ein herrlicher Sommervibe hier draußen. Es ist wirklich keine Wolke am Himmel. Und das ist einfach nur, ja, ich habe ganz, ganz kurze Hosen an, Slutty Pants habe ich an, wie Paul Mescal auf den Paparazzi-Fotos oder wie in Challengers. Da habe ich mir gedacht, müssen wir jetzt heute mal so ein bisschen in die Sommerpause reinstarten. Ja, wie geht's euch denn so in dem Sommer? Schreibt doch mal, in die Kommentare haben wir ja nicht, schickt uns per DM. Ich habe irgendwie Angst, dass ich mir die Slutty Pants mit Schokolade hier einsaufe vom Eis.
Schön beim Tisch essen. Slutty Pants.
Wovon machen wir überhaupt hier Pause, Caro?
Von unserem Podcast Too Many Tabs, das wisst ihr wahrscheinlich, weil ihr draufgeklickt habt. Was wir hier machen normalerweise ist jede Woche unsere offenen Tabs schließen, ausgiebig drüber sprechen. Wir fallen nämlich regelmäßig in Rabbit Holes rein im Internet und sind da irgendwie nächtelang gefesselt und die besprechen wir hier.
Das ist immer ein großes Hallo und wirklich, da wird gekichert, als gäbe es keinen Morgen, wirklich.
Mhm. Ja, für Leute, die jetzt zum ersten Mal hier einschalten, ist das natürlich jetzt irgendwie ein schwieriger Vibe. Kann man
ist
nicht
jetzt
richtig
eine ungewöhnliche Folge.
Ungewöhnliche Folge, sonst
weil wir die Füße
irgendwie
hochgelegt
sonst
haben.
Sind wir super vorbereitet und straight und ballern hier die Fakten raus und heute ist mal so ein bisschen Urlaub.
Heute ist mal ein bisschen die Cola muss angebrochen werden hier.
Ja, wir haben auch Sommer kleine Tabs vorbereitet. Und Miguel, wir haben noch was vor im Sommer. Das können wir jetzt auch schon mal besprechen.
Ja, es ist ja schon lange Thema bei uns.
Ja, oh, hast du das gehört gerade, dieses Rauschen? Das klang so ein bisschen wie so eine kleine...
Wie das Meer,
wie so
oder?
So ein kleines Meer. Das war ein LKW.
Ja.
Oh, schön. Ja, wir müssen noch campen gehen. Das kündigen wir hier an. Seit Januar, seit ich von meinem Campingtrip aus den Anden zurückgekommen bin und gerne dieses magische Erlebnis auch einmal mit dir teilen würde. Und das haben wir im Sommer vor. Also wir befinden uns in der Vorbereitung. Ich habe, wie gesagt, einmal in meinem Leben in der Natur gezeltet. Miguel, hast du schon mal gezeltet eigentlich? Haben wir darüber schon mal geredet?
Ich habe einmal, ich habe schon mal gezeltet. Zweimal, einmal im Garten eines Freundes zum Geburtstag, aber da war ich so 11 oder 12 Jahre alt und es war gar nicht mein Vibe. Und dann, wie du da schon lachst. Und dann, also ich bin jetzt nicht der klassische Naturbursche, aber trotzdem habe ich mich mal mit 19 Jahren auch dazu hinreißen lassen, diese handelsübliche Neuseelandreise zu vollziehen, die man dann eben macht als Weißer mit 18 Jahren in Deutschland. Und dann musste man da eben, ja, da habe ich in so einem Auto geschlafen mehrfach. Und da habe ich auch mal ein paar Nächte gezeltet. Und das war aber auch
in
überhaupt
Neuseeland
nicht.
War
ja,
das.
Und das war gar nicht mein Vibe. Da habe ich dann, das habe ich auch ganz schnell, abgebrochen. Ich sollte eigentlich da irgendwie ein halbes bis dreiviertel Jahr war angedacht. Und ich bin nach 3 Monaten war ich schon wieder hier.
Wirklich, bist du zurückgeflogen
in Deutschland
früher?
Wieder auf der Matte gestanden, ja.
Okay, war nicht so dein Ding, Neuseeland?
Nein, war nicht so mein Ding allgemein. Dieses viel in der Natur rumsitzen und jetzt auch nicht das glamouröseste Essen haben, also da immer mit dem Campingkocher sich gerade mal so die Nudeln irgendwie jeden Tag das gleiche Essen machen. Und dann trifft man da auf diesen Campingplätzen in Neuseeland ja auch wirklich ausschließlich andere deutsche Abiturienten. Also da hätte man auch einfach zu Hause bleiben können. Und dementsprechend habe ich das abgebrochen und bin dann aber auf dem Rückweg, weil es ja auf dem Weg liegt, dann habe ich nochmal Halt gemacht auf Fidschi.
Ja, du hast mir schon mal so ein paar Anekdoten von dieser Neuseeland-Epoche in deinem Leben, hast du mir schon mal erzählt. Ja. Und bei Fidschi, da war doch auch irgendwas.
Ja, auf Fidschi war auch irgendwas. Da war erstmal die Situation, dass man in einer Gruppe von Jugendlichen reisen musste, weil eben es zwar eine große Hauptinsel gibt, aber auch viele kleine Inseln, und da kommt man nur drauf mit einer Reisegruppe, der auch, wo man so einen Reiseführer hat und der begleitet einen da durch und dann erlebt man die unterschiedlichsten tollen Sachen auf diesen Inseln.
Mit anderen deutschen AbiturientInnen.
Ja, beziehungsweise das war dann so ein bisschen gemischt. Da war auch Engländer dabei, auch Deutsche und eine Inderin. Und sie war die Einzige, die über 40 war. Mhm. Dann hatten wir einmal so eine Aktion auf so einer kleinen Insel. Da sind wir in die Mudpools gegangen. Also da ist so eine Matschhöhle.
Du liebst ja Schlamm und Dreck, Michael.
Ja, liebe ich, ja. ist eines meiner liebsten Sachen, die ich mir überhaupt vorstellen kann, ist mich so mit so Schlamm einreiben.
Ja.
Und dann war der Vibe von diesem Reiseführer schon eh die ganze Zeit so... Der hat immer so versucht, die Leute zu verkuppeln, und das mochte ich schon gar nicht. Also okay. Der war immer so, ja okay, die Mädchen mit den Jungs und na ihr, dann immer so bei so Spielen musste man sich dann so gegenseitig...
Oh, so Tanzschule-Vibes.
Ja, genau, so ganz, ganz schlimme Tanzschule-Vibes.
Ja.
Er hat dann die Regel aufgestellt bei diesen Mudpools.
Also ganz kurz, diese Mudpools, es ist so ein Wellness-Happening gewesen, dass man sich quasi mit so Heilschlamm irgendwie einreibt oder
genau.
Was?
Genau, und also man muss in so einen Pool rein und davor muss man sich mit anderem Schleim einreiben. Und dann wurde dann diese Regel gemacht, alle Boys sollten sich ein Girl suchen und die dann einreiben und umgekehrt.
No way.
Und dann haben sich halt natürlich alle diese ganzen testosterongesteuerten 18- bis 19-Jährigen haben sich halt sofort irgendwelche Girls gekrallt.
Das ist so ein klassisches Date beim Bachelor.
Horror,
wirklich.
Horror.
Das ist ja schrecklich.
Und ich war derart überfordert von der gesamten Situation und hab erstmal so rumgeguckt und war so, hab wie vom Donnerschlag getroffen, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und dann war halt niemand anderes übrig als diese 40-jährige Inderin, die mir die Augen geguckt hat, den Kopf geschüttelt hat und hat umgedreht, ist gegangen und hat sich eine Massage gegönnt. Und dann stand ich da als Einziger.
Wir wussten beide so, okay,
wird nicht passieren. Und dann war das die Situation, sie ist weggegangen und ich musste mich dann als Einziger alleine einreiben mit dem Schlamm.
Oh, Miguel. Also, oh Mann.
Und dann bin ich in diesen Mudpool da trotzdem reingegangen und ich wusste, also so, ja,
also ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass ich dich bei unserem Campingtrip mit Schlamm einreiben werde. Ich
bitte
hoffe,
nicht.
Das verzeihst du mir.
Bitte nicht.
Das wird nicht mehr passieren.
Nicht,
ja.
Ich werde dich auch nicht mit Schlamm einreiben.
Das, ja, aber
das sparen
was,
wir für
müssen
die
uns
Tour auf. Das machen wir live on stage.
Ja, wir müssen trotzdem mal so ein bisschen planen, wie wir das angehen. Also, es gibt natürlich verschiedene Eskalationsstufen beim Thema Camping. Also wir können es natürlich im Studio machen. Das wäre die lowste Variante. Schön im Warmen, überdacht, mit allem drum rum. Dann die nächste,
das ist aber ja Verarsche.
Das wäre Verarsche. Man könnte es im Garten hinter meinem Haus machen. Wir haben so einen Innenhof, wo so ein Garten ist. Ist auch recht low, weil du natürlich dann schnell auch
dein Haus
in
eigentlich
der Wohnung bist. In dem Haus, in dem meine Wohnung ist. Ich bin keine Hausbesitzerin. Mhm. Ja, oder man könnte natürlich auf einen Campingplatz. Das wäre dann vielleicht noch nicht so direkt das ganz kalte Wasser.
Ach, aber ich denke mir auch irgendwie, wenn schon, denn schon, oder? Also wenn wir jetzt hier groß ankündigen, campen und Seven vs. Wild, dann müssen wir schon auch richtig in die Wildnis und mal mit dem Bären kämpfen. Ich habe mich da schon voll vorbereitet. Also wie man eine Waldflöte schnitzt zum Beispiel, weiß ich jetzt.
Okay. Man darf doch nicht wild campen einfach so.
Naja, wir müssen da halt ja irgendwie...
Heimlich?
Ja,
naja, die Audiothek auch nicht mit.
Ja, da müssen wir mal genau gucken.
Ja, Miguel, dir ist schon klar, also wenn du jetzt wirklich in der Wildnis irgendwo im Wald campst, dann hat man keinen Strom, ne? Da hat man auch kein fließendes Wasser, da hat man keine Toilette.
Auch kein Iced Coffee.
Kein Iced Coffee. Ich darf dich auch nochmal an den Kackebeutel erinnern, meine Anekdote aus Chile, wo wir dann gemerkt haben, naja, wenn man in den Wald kacken muss... Dann darf man natürlich das im Naturschutzgebiet, das, was man dann so braucht, um sich wieder da zu säubern, nicht da liegen lassen. Und haben wir zu fünft einen gemeinsamen Kackebeutel gehabt, den wir dann über 4 Tage rumtragen müssen. Also ich glaube, dir ist nicht so ganz klar, was so Wildniscampen mit sich bringt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Ja, aber ich möchte es irgendwie probieren, weil ich weiß jetzt schon, wie ich auf meinen Nährstoff- und Mineralhaushalt achten muss, wenn irgendwie das Salz im Körper knapp wird und solche Sachen. Das habe ich mich jetzt schon ganz schön eingelesen.
Was muss man da machen?
Da gibt es eine Pflanze, Huflatte. Und die ist, wird auch Salz des Waldes genannt. Die kann man verbrennen und in dieser Asche ist dann ganz viel Salz drin. Und dann kann man das essen. Da kann man auch so mal ein gutes, ja, sein Brot mitwürzen.
Hast
oder
du das
so
recherchiert?
Ja, habe ich recherchiert, weil ich mich darauf jetzt vorbereitet habe. Außerdem habe ich schon eine Karte und einen Kompass und einen Feueranzünder. Das habe ich jetzt schon irgendwie alles vorbereitet. Damit kann ich jetzt nicht auf dem Campingplatz aufkreuzen.
Viel besser vorbereitet als ich. Ich habe nur ein Zelt organisiert schon mal.
Das habe ich noch nicht, aber ich habe einen Kompass.
Wir brauchen ja eh nur ein Zelt. Das ist ein großes Zelt, dann können wir zu zweit einen Podcast drin aufnehmen.
Und das machen wir dann jetzt quasi in der Sommerpause.
Ja, da können sich die Leute jetzt schon mal drauf freuen, dass dann in der neuen Staffel, in der neuen Staffel erwartet euch die Campingfolge aus dem Zelt. Ja, ich habe das Gefühl irgendwie, wir sind echt so AnfängerInnen. Und vielleicht kann es nicht schaden, sich da nochmal Ratschläge von Expertinnen zu holen. Was meinst du?
Oh ja, gerne.
Wen können wir da anrufen? Was ist hier mit Papa Platte und Reese?
Ja, die waren ja bei Seven vs. Wild.
Die können doch uns bestimmt sagen, worauf wir da so achten müssen und so.
Ja, oder auch was vielleicht unnötig ist. Das würde mich auch interessieren, worauf sie sich vielleicht vorbereitet haben, was man dann letzten Endes gar nicht gebraucht hat auf dem Campingplatz, also in der Wildnis.
Ja, sollen wir die mal anrufen?
Hast du die Nummer?
Ja. Komm, wir rufen die mal an.
Na dann.
Jo, hallo.
Hallo.
Hi, ich hoffe, wir sind jetzt nicht in eure Podcast-Aufnahme reingeplatzt von Edeltalk.
Nee, wir sind gerade fertig geworden.
Caro und Miguel sind hier.
Hallo, ich bin auch da.
Hallo. Moin, moin, moin. Lange nichts gehört. Ja. Du hast doch versprochen, du meldest dich öfter, Miguel, nach der letzten Familienfeier.
Ja, das stimmt, aber ich habe leider sehr viele Termine, ich muss viel Podcast aufnehmen und wir bereiten uns gerade vor auf einen großen Into the Wild, Seven vs. Wild Trip und da haben wir gedacht, das ist jetzt immer wieder ein Anlass, dass wir uns mal melden.
Was habt ihr denn vor?
Wir wollen einen Podcast machen im Zelt. Wir wollen raus in die Wildnis und da eine Folge machen. Aha. Und wir sind beide komplette Camping-AnfängerInnen und ihr seid ja beide Seven vs. Wild Survivor und habt Erfahrung mit sowas. Und deswegen wollen wir jetzt einfach euch mal um Rat fragen, was erwartet uns da und wie können wir uns darauf vorbereiten?
Die Frage ist halt, wo seid ihr denn überhaupt? Also jetzt einfach in Deutschland oder?
Oder Antarktis oder, irgendwie.
Ja.
Wir sind in Deutschland, wir sind um Köln wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich.
Oha. Im Grüngürtel.
Okay, das ist krass. Naja, also ich meine, das Standard-Equipment, oder? Also halt, ich weiß nicht, wollt ihr so mit Zelt gehen oder wollt ihr so selber euch ein Shelter bauen?
Ihr kommt drauf an, wie schwer das ist. Wie schwer war das, ein Shelter zu bauen? Also es hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, was wir hier machen, je nachdem, was eure Erfahrungswerte sind. Also würdet ihr uns das empfehlen, ein Shelter bauen oder habt ihr euch irgendwie darauf vorbereitet?
Ja, wir haben,
all diese ganzen Sachen
ja,
müssen glaub, wir jetzt
also
irgendwie wissen.
Ein Shelter ist was ganz, das steckt in der DNA eigentlich drin, glaube ich, von jedem Mensch, dass er sich irgendwie eine Behausung bauen kann. Also ob das dann so schön ist, ist die andere Frage, aber so ein paar Stöcke aufeinander legen. Also das haben wir uns nicht drauf vorbereitet und ich würde sagen, wir haben es immer ganz gut hinbekommen. Ich glaube, das würdet ihr schaffen.
Ja, ich glaube auch, also man muss halt checken in Köln, ne, ob das dann so easy ist, dass man das da einfach abholzen darf oder so. Da muss man dann vielleicht einen ordentlichen Wald irgendwie organisieren. Grundsätzlich ist
ja,
es, glaube ich, machbar.
Ja, ich denke, wir müssen in den Wald rein.
Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, machbar. Das Einzige, was bei uns halt das Hindernis war, war halt nichts essen. Also wir waren halt komplett auf -20% Energie. Ich weiß nicht, ich denke mal, ihr geht da mit Beefy Karazza wahrscheinlich in den Wald, oder?
Die Ranger.
Ihr seid wahrscheinlich vorbereitet.
Ja, wir zelten direkt auf dem Parkplatz von einem Burger King wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich direkt gegenüber sein. Ihr habt auch mal, ich hab die Folgen gesehen und ihr habt, glaube ich, irgendwann mal irgendwo erwähnt, dass ihr so unnötige Knoten gelernt habt. Habt ihr irgendwas, wo ihr sagen müsst, das braucht ihr auf keinen Fall, was euch so Survival-Coaches erzählen?
Ja,
beziehungsweise, welche Knoten brauchen wir?
Also, ich sag euch ehrlich, ich habe so im Flug dahin, also wir waren ja in Kanada, im Flug dahin habe ich so nochmal alle Knoten wiederholt und ich hatte so ein langes Seil dabei, wo ich dann mal fleißig da wirklich, wenn ich wach war, immer trainiert habe. Und ich sage euch ehrlich, am Ende des Tages, der gute Doppelknoten hält alles.
So ein guter Doppelknoten.
Ja, es muss aber ein guter sein, das ist wichtig.
Wir haben uns komplett verrückt gemacht und haben uns wirklich noch alles reingezogen, irgendwie auf was, so diese ganzen Feinheiten. Am Ende des Tages hat man das alles irgendwie im Blut, sage ich.
Ja, je nachdem, also ich meine, wenn man jetzt halt so sowas wie zum Beispiel eine Wäscheleine braucht, da gibt es dann halt so zum Beispiel so einen Knoten, dass man eine Leine spannen kann. Das geht mit einem Doppelknoten eher so semi-krass. Das haben wir auch genutzt eigentlich. Aber wenn man dann halt auch wiederum auf das dann was Schweres draufhängt, ist auch wieder so ein bisschen runtergerutscht. Also so, es kommt drauf an, was so der Anspruch ist. Wenn ihr jetzt einfach nur ein Wochenende zelten wollt und da euren Podcast aufnehmen wollt,
braucht ihr wahrscheinlich keine Wäscheleine.
Gehe ich davon aus, braucht ihr jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Knoten lernen.
Also nochmal Doppelknoten üben vielleicht.
Okay, und was ist mit Wölfen und Bären? Die gibt's hier ja wahrscheinlich auch nicht. Aber Wölfe vielleicht.
Ey, in Köln gab's einen Wolf letztens. Der war da unterwegs in Ehrenfeld. Was machen wir, wenn der Wolf kommt?
Ich glaube, der Wolf hat mehr Angst vor euch als ihr vor dem, oder? Ich glaube, bei dem Wolf jetzt nicht irgendwie krass rumschreien und irgendwie super hektisch reagieren. Was haben wir damals gelernt? Ich weiß es nicht mehr genau.
Also mit Hackfleisch einreiben ist glaube ich, smart. Also richtig mit ganz viel duftenden, leckeren Essensresten einreiben und die auch vorm Zelt stehen lassen, würde ich euch raten. Das feiern die Wölfe immer extrem.
Habt ihr das vorher geübt? Also was macht ihr, wenn Bären kommen und Wölfe und ja. so? Habt also, ihr da Training gehabt?
Also um es mal ganz ernst zu sagen, so, wir hatten natürlich, weil wir wussten nur, es wird Kanada irgendwo, da ist ja schon tatsächlich eine reale Bärengefahr so. Deswegen haben wir auch mit einem Bären-Experten geredet, haben uns Videos dazu reingezogen. Da muss man sich schon drauf vorbereiten, ja.
Ja, abgefahren, okay.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich glaube, hier in Köln ist die größte Gefahr irgendwie...
Menschen.
Weiß nicht, ja, dass erste FC Köln-Fan vorbeikommen oder so.
Geißbock Hennes.
Ja, ja, dass der Geißbock irgendwie... dir den Arsch piekst.
Okay, also dann sind wir, glaube ich, relativ gut vorbereitet, außer ihr sagt, ihr habt jetzt noch irgendwas, was ihr uns mitgeben wollt.
Was habt ihr am meisten vermisst, als ihr da unterwegs wart? Was müssen wir mitnehmen?
Also für mich persönlich hat am meisten gefehlt Unterhaltung. Einfach so Handy, irgendwas zum Gucken, irgendwas zum... Also ich sag einfach mal Beschäftigung. Also wenn ihr wirklich da jetzt so ohne technische Geräte rausgeht, dann würde ich versuchen, irgendwas noch mitzunehmen, als Beschäftigung einfach. Also je nachdem, ne, wenn ihr da jetzt halt irgendwie 2 Tage seid, dann werdet ihr wahrscheinlich auch da irgendwie den Shelter noch aufbauen. Das frisst natürlich auch viel Zeit. Aber man sitzt auch viel einfach rum und die von diesen 14 Tagen haben wir halt auch aufgrund des fehlenden Essens halt jetzt auch nicht so viel Energie gehabt, da irgendwie Spaziergänge den ganzen Tag zu machen. Deswegen haben wir auch viel einfach rumgechillt und dann war halt uns oft einfach auch todeslangweilig. Und ich habe dann einfach zum Beispiel halt, da sind wir wieder bei den Knoten, ich habe dann irgendwann einfach angefangen, einfach wie viele Knoten kann ich in den Seil machen und habe die dann wieder gelöst, weil ich nichts zu tun hatte. Also das ist auf jeden Fall auch ein großer Faktor. Ne?
Als ja, vielleicht nehmen wir uns halt ein Uno mit, Miguel.
Ja, ein Uno oder Skippo oder so. Aber das interessiert mich auch, weil ihr euer täglich Brot ist natürlich, dass ihr den ganzen Tag streamt und auch dementsprechend natürlich einen Algorithmus befriedigt. Wenn ihr dann da so 2 Wochen weg seid, habt ihr das gemerkt, dass das irgendwie schwerer war, da wieder reinzukommen?
Also du hast halt immer so, ne, bei Twitch hast du ja zum Beispiel so diese Abonnements quasi, also wo Leute subscriben. Das bricht halt immer ein, weil die Leute können das halt nur abschließen, wenn du halt online bist. Das heißt, wenn du nicht online bist, dann verlierst du automatisch halt einfach Geld quasi. So reichweitenmäßig, die Leute wussten ja, wir sind bei Seven vs. Wild und nicht, wir chillen einfach rum. Während wir weg waren, war das jetzt nicht so, dass wir nicht stattgefunden haben, sondern ich glaube, Leute haben dann so auf Twitter auch so 1, 2 Nachrichten geschrieben, so, hey, und denkt ihr, die leben noch und so. Also wir waren ja trotzdem quasi noch irgendwo Thema und so. Und am Ende des Tages sind es auch nur 2, 3 Wochen gewesen so.
Also ich fand auch schwieriger einfach gar nicht so dieses, dass die Leute irgendwie einen vergessen oder sowas, weil man da weg war und aus dem Rhythmus raus war, sondern für mich selber in den Rhythmus wieder reinzukommen. Weil man ist halt 3 Wochen insgesamt ja komplett in einem komplett ganz anderen Modus. Und da wieder so in den normalen Arbeitsalltag reinzufinden, war gar nicht so einfach.
Ja, Miguel, mal gucken, wie es uns dann geht. Also wir hoffen, die Leute vergessen uns auch nicht da, wenn wir im Wald sind. Und wir hoffen, der Wolf kommt nicht. Ja. Wird schon gut gehen.
Ja, das schafft ihr schon.
Okay. Ja, danke euch für den Support. Jetzt sind wir gut vorbereitet. Ja, kommt jederzeit mal vorbei. Ihr habt bestimmt auch jede Menge offene Tabs rumliegen.
Ich muss da vorher noch mal ein paar Tabs zumachen, aber
ja.
Dann können wir vorbeikommen.
Wir müssen noch mal klären, wie viele Tabs und was wir mitbringen dürfen, aber ansonsten gerne.
Ich muss noch mal den Inkognito-Tab, muss ich da noch was zumachen, ja. Aber ansonsten können wir gerne vorbeikommen. Ja.
Alles klar, dann vielen Dank euch, ne? Bis bald.
Ey, gerne.
Jo.
Tschüssi.
Bis bald, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ja, es ist die letzte Woche vor unserer kleinen Sommerpause. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe hier mal ein kleines Wholesome Rabbit Hole mit. Das ist eine langzeitoffene Tabs-Liste. Einige kennen ihn vielleicht auch schon, denn er ist eine Internet-Sensation. Es geht um Leon the Lobster. Kennst du den?
Nee.
Also Leon the Lobster ist ein Hummer, der von einem YouTuber namens Brady Brandwood aus einem Supermarkt gerettet wurde. Und seitdem hält dieser Brady Leon den Hummer als Haustier bei sich zu Hause in einem Aquarium und hat aus dem Leben von diesem geretteten Hummer so eine Videoserie gemacht.
Das Ganze ist eine tolle Idee.
Es ist sehr süß. Das erste Video heißt Keeping a Grocery Store Lobster as a Pet und ist Ende 2021 schon viral gegangen. Ich glaube, es ist so ein richtiges klassisches Pandemie-Ding, wo irgendwie die Leute einfach Bock hatten auf lieben Hummer-Content. Und dieses erste Video hat inzwischen 25 Millionen Aufrufe.
Oh, und ich hab's mal wieder nicht mitbekommen.
Du hast es verpasst, aber ich zeig dir mal, wie sich Brady und Leon im Supermarkt getroffen haben.
While I was at the grocery store buying dinner, I glanced over at these lobsters. I don't know much about lobsters, but being from the South, US, I know a lot about crawdads. So I decided to try a lobster in the vacant tank. I'm not sure exactly if I'm rescuing it or more just curious about what they're like and how they act day to day. I love lobster. It's my favorite special occasion food. This one will definitely only be a pet, though.
Also es war jetzt nicht so von ihm, ich gehe jetzt los und will alle Hummer retten auf der Welt, aus den edelsten Motiven. Er sagt ja, er isst auch gerne mal einen Hummer, ja. So zu Special Occasions.
Aber dieser eine ist ein ganz spezieller, besonderer Hummer.
Genau, also diese Ursprungsidee war, er hat halt zu Hause ein leeres Aquarium. Er ist so eine Art irgendwie Tierexperte, würde ich jetzt mal sagen. Und er wollte ausprobieren, ob er diesen Hummer rehabilitieren und als Haustier halten kann. Als so eine Art Experiment. Man kann sagen, dadurch hat der Hummer ja auch irgendwie profitiert, weil ihm wurde das Leben gerettet jetzt von diesem YouTuber, der den Hummer einfach mal mitgenommen hat. Ich habe mich ein bisschen informiert. Wir haben ja hier auch einen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Hast du Bock auf ein paar Hummer-Facts, Miguel?
Ja, auf jeden Fall. Ich kenne mich gar nicht so richtig aus mit Hummern. Ich habe noch nie einen Hummer gegessen und es wird wahrscheinlich auch nichts mehr, weil ich keine Tiere mehr esse.
Ich auch nicht.
Aber selbst zu Zeiten, als ich noch Tiere gegessen habe, war da nie ein Hummer dabei.
Also sie sind natürlich, das wusstest du, aus der Gattung der Zehnfußkrebse. Decapoda.
Weil sie 10 Füße haben?
Nee, das glaube ich, also weiß ich nicht.
Okay.
Aus der Familie der Hummerartigen. Und es gibt 2 Arten, amerikanischer Hummer und europäischer Hummer. War mir nicht klar. Die Farbe von Hummern variiert von einem kräftigen Blau bis hin zu dunklen Violetttönen und ist abhängig von der Nahrung und der Farbe des Gesteins. Also man stellt sich ja immer so einen roten Hummer eigentlich klassischerweise im Kopf vor.
Ja.
Die können total bunt sein, selten auch mal gelb. Männchen werben um Weibchen, indem sie denen eine Höhle bauen. Auch irgendwie cute.
Ja, ist nett.
Und die Weibchen müssen nämlich, das fand ich auch mindblowing, wenn sie sich paaren wollen, diesen Panzer ablegen. Dann müssen die den erst wieder neu wachsen nach dem Bumsen.
Also wenn die Hummer bumsen,
ja, dann müssen die,
dann
sich,
müssen die erst, sich erstmal nackt machen.
Ja,
indem sie
nackt
so einen einen angewachsenen Panzer, den ziehen,
ja,
sie sich aus.
Müssen die Weibchen ausziehen und dann werden die von den Männchen so lange bewacht, bis der nachgewachsen ist.
Also jeder hat ja seine Rituale, jeder wie er mag, ne? Also ja. No kink-shaming.
Ja, und Hummer häuten sich, das war mir auch nicht klar. Die häuten sich im ersten Lebensjahr, da habe ich unterschiedliche Zahlen gefunden, angeblich bis zu 44 Mal und dann im Laufe des Lebens seltener. Und wie eben schon besprochen, Hummer sind natürlich eine bekannte Delikatesse. Das ist so ein Feinschmecker.
Ja, das Essen der Reichen.
Ding, ja, genau. Und nach dem Fang werden denen eben so die Scheren zusammengebunden, damit die irgendwie nicht Kuckuck-Banana gehen und sich irgendwie gegenseitig dann auch verletzen. Das ist alles irgendwie, das ist alles überhaupt nicht schön. Die Tötung ist halt auch überhaupt nicht schön. Es ist nämlich so, dass diese Krebstiere meistens in so kochendes Wasser einfach lebend reingeworfen werden.
Und dann werden die lebendig gekocht.
Genau, also die Auflage ist quasi, das Wasser muss ganz stark kochen und auch stark weiter kochen, damit das irgendwie schnell geht. Von TierschützerInnen wird diese Praxis aber sehr stark kritisiert. Es gibt irgendwie auch Methoden, die so mit einem Stich oder einem Schnitt irgendwie zu halbieren, aber das ist alles irgendwie überhaupt nicht schön. Ich habe da so ein paar Kochvideos gesehen, wo Gordon Ramsay irgendwie diskutiert, wie man so am besten so einen Hummer irgendwie kalt macht, beziehungsweise heiß macht in dem Fall. Und ich habe auf Wikipedia gelesen, dass laut einer Veröffentlichung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit das Kochen von lebenden Hummern denen wahrscheinlich Schmerz und Leid zufügt, auch wenn die durchbohrt werden. Also Leute, alles in allem ist Hummeressen echt eine scheiß Angelegenheit.
Also wenn ich das höre, dann verstehe ich plötzlich die Takes von Sebastian der Krabbe von Unter dem Meer. Das ist alles,
ja,
geht nicht mit rechten Dingen zu.
Ja, und jetzt hat dieser YouTuber, dieser Brady, jedenfalls diesen Hummer aus der Seafood-Abteilung mitgenommen, aus dem Supermarkt, zu Hause ausgepackt, musste dann erstmal diese Gummibänder abmachen und hat den dann ins Aquarium gesetzt. Und das Ganze wird eben in diesen Videos minutiös begleitet, unterlegt mit Musik. Es ist irgendwie alles sehr relaxing. Da können wir auch nochmal reingucken, der Moment, wo dann Leon abtaucht.
Notice the old rubber band marks on the claws. I'm also noticing that it still isn't opening its claws. Very cool creature, though. Look at all the armor. I have no idea if it's a male or female. Right now, though, I'm calling it Leon. Leon the lobster. Later, if I find out it's female, I'll call it Leona.
Also da erkennt man schon sehr, diesen,
sehr entspannt,
den Vibe dieser Videos. Also es ist die ganze Zeit einfach so eine schöne Instrumentalbegleitung, ab und zu so ein paar Kommentare von diesem Brady. Es ist so ein bisschen Hummer ASMR.
Ja, er macht quasi selber eine entspannte Tierdoku, die man ja auch gerne mal guckt, um so runterzufahren und um sich so mit anderen Lebensarten zu beschäftigen. Das ist ja immer sehr relaxing.
Ja.
Und das hat er eben selber in seinem
das
eigenen Wohnzimmer.
Das macht er einfach selber. Und ich fand das irgendwie gerade voll traurig. Man sieht diese eine Schere, die kann der nicht mehr so richtig öffnen und ist da auch verletzt, weil die eben diese Gummibänder drum gebunden haben
für den
Transport. Ach so,
der ist ja dem Tod quasi gerade von der Schippe gesprungen.
Ja,
aber
genau.
Das macht Leon den Hummer ja auch zu so einem kleinen Helden, weil er eine Backstory hat und man weiß, der wäre jetzt eigentlich tot und jetzt verfolgt man
sein
dann
Leben
doch noch
mit der
Leben.
Der kleine Hummer mit der kleinen verletzten Schere. Das ist irgendwie ganz süß.
Wie Nemo ein bisschen, der hat doch auch
ja,
diese
es ist,
eine
es ist wie Nemo. Es ist wirklich wie Nemo.
Diese verletzte Flosse.
Und du kannst dir vorstellen, das kam im Internet richtig gut an. Brady hat dann angefangen, regelmäßig Updates zu posten. Seinen Viral Peak hatte Leon 2021-22, aber es kommen wirklich bis heute regelmäßige, ausführliche Updates, die immer noch richtig gut geklickt sind. Also die Leute sind einfach total dran geblieben und haben mit diesem geretteten Hummer mitgefiebert. Das erste Update-Video, How is Leon, hat in 3 Monaten über 6 Millionen Likes bekommen. Also so invested waren einfach die Leute darin, wie es jetzt mit diesem Hummer weitergeht. Der hat dann nach einiger Zeit hat er dann angefangen, sein Aquarium sich so ein bisschen einzurichten, sich da so ein bisschen wohnlich zu machen, hat dann so Muschelschalen irgendwie in die Ecke geschoben und Kieselsteine woanders hin. Und Brady hat dann eben festgestellt, ja, diese Schere funktioniert einfach nicht so richtig und versucht ihm zu helfen, dass er die Schere wieder öffnet. Kann. Es ist wirklich so eine kleine Hummer-Reha, die er da macht. Und ein Wunder, nach 2 Wochen der überraschende Erfolg, er kann auch mit der rechten Schere wieder greifen.
Ach nein.
Ja.
Also es funktioniert wirklich.
Es funktioniert wieder. Und dann hat Brady mit ihm so ein kleines Spiel irgendwie entwickelt, wie er mit so einer Zange aus der Küche da so reingeht und mit ihm so ein kleines Spaßkämpfchen macht. So ein bisschen einfach Hummer-Reha.
Ach so, wie wenn man mit so einem Hund spielt.
Ja, guck, zeig ich dir auch mal.
Every once in a while, I joust with Leon like this when he seems bored, or when I seem bored. I don't do it often because I don't know if he realizes we were just playing, two dudes wrestling, or if he thinks I'm trying to attack him.
Ja, also er geht da mit der Zange runter und sie kabbeln sich da irgendwie so ein bisschen. Und ich finde, man merkt auch schon, dass er da irgendwie reflektiert mit umgeht und jetzt nicht mit dem Hummer irgendwie jeden Scheiß macht, sondern so sagt, naja, ich helfe ihm hier so ein bisschen mit seiner Schere, aber ich mache jetzt nicht, also ich trieze ihn jetzt nicht den ganzen Tag. Das finde ich irgendwie lieb.
Und ich finde vor allem interessant, die Entscheidung, sich einen Hummer zuzulegen als Haustier. Das ist ja schon eine exzentrische Entscheidung.
Ja.
Ich weiß nicht so, ob mir jemand einfällt, der auch so ähnliches exzentrisches Haustier hatte. Ich hatte mal einen Biolehrer, der hatte Stabheuschrecken. Die hatte er auch immer im Biosaal mit dabei. Es war so ein ganzes Terrarium und er hat die dann an die Kinder vertickt. Der hat dann immer gesagt, eine Stabheuschrecke, 1 Euro. Konnte man da kaufen bei dem.
Okay.
Ja, Hummer war da aber leider nicht.
Also zwischen Lobster Leon und seinem Retter Brady hat sich so eine richtige Freundschaft entwickelt mit der Zeit. Und er füllt einfach wirklich Stunden Videomaterial mit diesem Everyday Life von diesem Hummer. Zeigt, wie er irgendwie nach dem Essen sein Geschirr wegräumt, irgendwie diese Muschelschalen. Also er serviert dem dann auch so richtig kleine Häppchen, kleine Delikatessen. Nach einiger Zeit zieht er dann auch um in ein größeres Aquarium, damit der Hummer sich noch wohler fühlt. Und das Umzugsvideo ins neue Aquarium hat dann zum Beispiel auch einfach mal so 4 Millionen Views.
Hammer.
Also es sind wirklich die banalsten Kleinigkeiten, die da irgendwie so richtige Clickhits waren.
Es ist wie so eine Soap. Es erinnert mich so ein bisschen an den Tab, den wir hier auch mal besprochen hatten, zu dem Ameisentyp, der aber so richtig Netflix-artig Dramaturgien um seine riesigen Ameisenterrarien gesponnen hat. Es war recht am Anfang, es war einer unserer ersten Tabs, glaube ich.
Ja, ich erinnere mich.
Für die Leute, die das noch nicht gehört haben, können das auch nochmal nachhören vielleicht.
Ja genau, das hat mich auch total daran erinnert. Und auch diese Leon the Lobster-Episoden haben teilweise auch so ein bisschen so reißerische Titel. Zum Beispiel Leon vs. the Killfish. Leon goes to a new home. How smart is Leon the Lobster? Leon the Lobster molting. Also es gibt auch Videos darüber, wie er sich dann eben häutet zum Beispiel. Also man begleitet den so ein bisschen auch beim Erwachsenwerden.
Interessant, ist das nicht voll der intime Prozess,
ja,
dass der da gefilmt
schon.
Wird? Irgendwie fühlt sich das irgendwie schon an, das so zu gucken.
Watch Leon leave his body.
Nein, will ich nicht sehen. Das ist Leons Privatsache.
Dann gibt es einmal Leon loses a friend. Da stirbt leider so ein kleiner Einsiedlerkrebs bei ihm im Aquarium.
Oh nein.
Ja, Leon finds the missing crab. Gibt es aber auch. Und das neueste Video ist Leon a chick magnet? Mit Chick sind, glaube ich, Hühner gemeint, weil man erfährt dann so Stück für Stück, dass dieser Brady auch noch andere Tiere hält. Katzen, Hühner, ich glaube auch Schildkröten. Das ist irgendwie so eine Art Auffangstation auch für verletzte Tiere. Und man kann natürlich irgendwie sagen, ja, Tiere gehören prinzipiell in die Natur. Und natürlich ist es auch besser, für einen Hummer jetzt im Meer rumzuschwimmen, als bei irgendeinem Brady im Aquarium. Aber er wäre halt in dem Fall sonst halt tot gewesen, in irgendeinem Kochtopf gelandet, plus die kaputte Schere. Der hätte, glaube ich, nicht so viele Chancen gehabt, klarzukommen. Und deswegen ist es natürlich alles in allem irgendwie eine Win-Win-Situation für beide. Und irgendwie sehr wholesome Content, sehr entspannende Videos. Und die Leute lieben es total. Es gibt immer sehr, sehr volle Kommentarspalten. Zum Beispiel, I'd postpone my own wedding to watch the newest video of Leon the Lobster. I'm not joking. Leon the Lobster is a national treasure. Oder Leon the Lobster is the most wholesome thing to happen in the past few years. Also die Leute sind begeistert und ich finde das super süß, dass um diesen Hummer irgendwie so ein Kult sich aufgebaut hat. Es gibt einen Leon the Lobster Merch Shop.
Ja klar, natürlich. Also ich meine, ab einer gewissen Anzahl an Klicks, dann gehört das dazu.
Ja, also das Internet ist irgendwie auch toll manchmal und das wollte ich hier einfach mal platzieren. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen ein ganz schöner, kleiner Sommer-Content zum Runterkommen.
Ja, oder auch Inspiration, um auch mal selber einen kleinen Hummer zu retten.
Rettet doch mal ein Tier und macht darüber eine YouTube-Doku.
Auf jeden Fall. Ja, ich habe heute auch ein paar sommerliche Sommertipps dabei.
Oh, Moment, ich mache mir nochmal eben eine Cola auf. Das mache ich ganz nah am Mikro. Kurz, Moment.
Damit man das auch hört.
Ja.
Oh. Boah, das hat sich richtig gut angehört mit dem Pfft auch noch.
Warte, ich mach noch.
Also meine sommerlichen Sommertipps drehen sich heute um eine Band, die mal einen Sommerhit hatte, und zwar den hier.
Ja, Bannaroo.
Bannaroo. Ja, da werden jetzt ein paar Millennials durch so schlimme Vietnamkriegartige Flashbacks aufgeschreckt sein, als sie das gehört haben. Das war der Hit Doobie Dum Dum von Bannaroo.
Das war auf meiner Smash.
Das war auf deiner Smash. Ja, wahrscheinlich eine der penetrantesten Ohrwürmer, die je kreiert wurden. So schlimm, dass sie als Foltermethode in Guantanamo eingesetzt werden könnten.
Mhm.
Doobie Dum Dum, ein Sommerhit aus dem Jahr 2005, veröffentlicht auf dem Album Bannaroo's World. Ist im Sommer 2005 tatsächlich bis auf Platz 2 auf die Charts geklettert. Wusstest du das? Das war ein richtiger Hit.
Da war ich noch in der Grundschule.
Ja, ich auch in der Grundschule. Und ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt irgendwem erklären kann, der da jetzt nicht vor Ort war und jetzt von außen drauf blickt. So, you just had to be there ein bisschen. Weil Bannaroo ist ja ein whole Vibe gewesen. Kannst du dich noch so ein bisschen daran erinnern, wie die ausgesehen haben? Guck mal, ich zeig dir hier nochmal
ein Albumcover. Kann es sein, das waren so zwei Frauen, zwei Männer?
Genau.
Und ist das eine niederländische Band gewesen? Oder verwechsel ich die?
Teilweise. Es waren Leute aus den Niederlanden dabei.
Es kann auch sein, dass ich die verwechsel mit Chips. Die gab es nämlich auch noch.
Die war nämlich das Vorbild für Bannaroo.
Ah, okay.
Aufgrund von der Band Chips ist Super RTL auf die Idee gekommen, wir machen sowas auch in der Art.
Ah.
Und
wir machen das gleiche nochmal in Togo.
Richtig, genau. Es muss richtig Togo sein. Und die Ästhetik von dieser Band, auf die müssen wir auch mal so ein bisschen eingehen. Da guck dir mal dieses Albumcover an. Also es ist alles sehr, ja, es ist sehr 2005 mit wenig Budget.
Mhm.
Die Frisuren sind alle sehr wild, also die haben so ein bisschen so Ehrlich Brothers Vibes alle.
Ja, ein bisschen.
Aber mit den Klamotten aus 2005 H&M und New Yorker. Ja, damit ist Bannaroo groß geworden. Die Maxi-CD Bannaroo's World hatte eben nicht nur Doobie Dum Dum zu bieten, sondern auch Doobie Dum Dum Alien Space Mix, Doobie Dum Dum Blue Starship Mix, Doobie Dum Dum Instrumental und noch ein Song Make You See the Stars. Und das Interessante ist eben, ich habe es gerade schon angedeutet, dass die Band Bannaroo eben eigentlich keine echte Band ist, sondern komplett behauptet und erfunden von Super RTL, um Kindern weiszumachen, dass es diese Popband gibt. Und daraufhin ist die Band dann erst tatsächlich entstanden. Also es war eine Idee vom Marketingchef von Super RTL, weil eben gerade DSDS und Popstars ein totales Ding war, dass sie eine Fernsehsendung machen, in der eine Band auf dem Weg der Karriereleiter nach oben begleitet wird.
Okay, also so eine Fake...
Es war eigentlich eine Fake-Band.
Ja.
Und die wurde dann in der Sendung Bannaroo, das Star-Tagebuch, die täglich um 19.05 Uhr auf Super RTL lief, begleitet und so vorgestellt. Okay.
Das sind die vier von Bannaroo. Bannaroo, das sind Kat, Vito, Bobby und Steffi. Die vier sind als Bannaroo zusammengekommen, um gemeinsam Musik zu machen.
Ja, und damit haben sie wirklich ein Monster erschaffen. Man sieht hier wirklich die Band, wie sie jeden Tag irgendeinen Karriereschritt macht. Zum Beispiel einen Song aufnehmen, ein erstes Musikvideo, Autogrammstunde, erster Auftritt auf der Togo-Sommertour. Solche Sachen halt, was so Bands eben machen. Ja. Und sind dabei aber so super schlecht soapig inszeniert. Also es sind auch so Fake-Dramaturgien drin, wie hier zum Beispiel als Bandmitglied Steffi den Herd angelassen hat.
Es tut mir leid. Wir müssen ganz schnell nach Hause. Mir ist was eingefallen. Ich kann es jetzt nicht erklären, aber ich erkläre es dir später, okay? Ja, ich weiß, das ist ganz furchtbar.
Ja, da mussten sie mitten, während sie den Song aufgenommen haben, schnell nach Hause.
Hä? Es ist einfach komplett durchgeskriptet.
Ich kann es nicht erklären. Man kann in einem Satz sagen, ich habe den Herd angelassen. Was? Und auch, dass dann die ganze Band, weil sie halt in der
WG
wohnt. Komm
schnell, das ist gefährlich.
Weil die Band in der WG gewohnt hat, musste dann auch die gesamte Band schnell nach Hause, um den Herd auszumachen.
Fake-WG meinst du?
Ja, ja, genau.
Fake-Band in der Fake-WG mit Fake-Drama und Fake-Musik, das ist ja alles irgendwie...
Für Kinder von Super RTL ja. Sich ausgedacht.
Okay.
Ja, und die ganzen Ausschnitte findet man jetzt noch auf YouTube gesammelt, weil es wurde das gesammelte Werk von Benaroo, das Star-Tagebuch, nochmal sehr lieblos zusammengeschnitten und Benaroo der Film genannt. Es ist aber kein eigentlich neuer Film, sondern einfach nur die Sachen, die gesendet wurden, nochmal zusammengeschnitten und da sitzen die dann nochmal vor so einer Greenbox und reden darüber, labern sich aber auch permanent ins Wort, also da wird auch gar nicht genau danach geguckt, was wird da jetzt genau gesagt, sondern die haben wirklich, es wirkt wie so, als hätten sie einfach dieses Material laufen gelassen und die sagen einfach so assoziativ, ohne sich irgendwie auf irgendwas vorbereitet zu haben, was denen so einfällt. Also eigentlich so eine Art Twitch oder Podcast.
Das ist ein ganz komisches Genre. Also weil jetzt zum Beispiel der Disney Channel, Hannah Montana war ja im Prinzip auch eine Fake-Künstlerin, über die es so eine Show für Kinder gab. Das ist ja so Sitcom-artig mit so Gags und so.
Ja, aber die erzählen, als wäre das irgendwie
das
echt.
Das ist ja einfach irgendwie als also so ein... Wie so Abschlussklasse. Kennst du das noch?
Ja.
Ja,
ja, und in dieser Greenbox gibt es dann aber auch sehr gute Momente.
Da war es so. Das war ja halt auch der allererste öffentliche Auftritt dort, ne?
Ja, und ich da kam ja noch aus. Die Angst dazu, kennen uns die aus. Leute überhaupt?
Oh, ich sehe aus. Kennt ihr das, wenn man so Kinderbilder anschaut und sagt so selber, okay, das ging gar nicht, aber das, nee. Und so weiter. Jetzt nee, das Oberteil hast du ja auch schon weggeschmissen, ne?
Verschenkt. Aber trotzdem, Horror.
Das habe ich verschenkt, aber Horror.
Ich check die Zielgruppe auch nicht so richtig, weil wenn man das jetzt irgendwie an Kinder richten würde oder Teenies, dann nimmt man ja eigentlich auch eher Teenies, die dann da irgendwie so eine Band sind.
Die sind ein bisschen zu alt
die
dafür.
Die sind einfach Erwachsene, die ja so eine Fake-Band sind für Kinder, das macht ja gar keinen Sinn.
Also die Zielgruppe war ab 3 bis so 13.
Hä?
Ja.
Ja, es hat schon einen Grund, warum jetzt so One Direction gut ankommen.
War halt irgendwie 2005 und es war super RTL, aber ich finde es so geil, wie die da drüber reden. Ja, oh, weißt du noch, wie wir früher ausgesehen haben? Und man muss wissen, das ist 3 Monate her. Also die gucken sich Videomaterial an, was genau 3 Monate alt ist.
Was sie damals für Frisuren hatten
oh
vor
Gott,
3 Monaten.
Ich sehe aus. Und das, hey, und das Shirt, das
unser
ging gar nicht.
Unser erster Auftritt.
Ja, also in Benaroo, der Film, fallen wirklich grandiose Sätze. Auch ein guter Satz, den ich mir rausgeschrieben habe, war, mit jeder Togo-Sommertour wurden es mehr Fans. Fand ich auch gut. Und ja, sie wurden zwar dann tatsächlich hier und da von Super RTL in anderen Sendungen platziert, bei The Dome oder Top of the Pops und hatten da auch Auftritte, aber fanden halt eben vor allem in diesem Super RTL-Kosmos statt. Und da durften sie dann auch in ihrer Funktion als ernstzunehmende Band seriöse Interviews geben, wie das hier.
Schön, dass ihr da wow. seid, dass ihr den ja. Weg hierhin gefunden habt. Ihr wisst ja, heute geht es bei uns um die Schlümpfe, ja?
Ja.
Mhm. Ihr seid ja ungefähr so alt wie ich. Spielen eigentlich Schlümpfe in eurem Leben auch oder haben, früher als ihr Kind wart, Schlümpfe auch in eurem Leben eine große Rolle gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben alle die Schlümpfe natürlich im Fernsehen gesehen oder auch gelesen. Und also ich wurde zum Beispiel in der Schule, weil ich damals ganz lange Haare hatte, ganz lange blonde Haare, wurde ich immer Schlumpfine genannt in der Grundschule.
Ja. Also das war irgendwie die Karriere von Benaroo.
War das gerade Paddy? Das spiegelt so ein bisschen auf deinem Laptop
ja,
hier draußen
Paddy.
Auf Terrasse.
Ja, das war Paddy. Und Benaroo war dann eben so ein Erfolg, dass Super RTL das ab da jedes Jahr gemacht hat für ein paar Jahre. Und da sind ganz viele Bands entstanden, in Anführungsstrichen.
Ach, echt?
Yumi gab's, Before, kennst du Before noch?
Beide Namen sagen mir was.
Jamatami oder so, oder Yamatami, Sharona, also wirklich eine ganze Bandbreite.
Ja, da bin ich dann wahrscheinlich ja ausgestiegen.
Und irgendwann. Auffällig oft mit zwei Personen mit dunklen Haaren und zwei mit blonden. So, und die meisten
die
sind davon in der
Erfolgsformel.
Richtig, es gibt so ein magisches Mittel, wie man eine gute Band platzieren kann. Die meisten davon sind wirklich komplett in der Versenkung verschwunden. Die von Bannaroo machen tatsächlich ab und zu noch so TikToks mit Band-Content auch.
Immer
weil
noch.
Sie jetzt irgendwie versuchen wollen, da so einen Nostalgiefaktor zurückzugewinnen mit den Leuten von früher, die jetzt auf TikTok sind. Mhm. Aber ich habe nochmal nachgelesen, was die Leute heute von Bannaroo machen. Das kann man auf Wikipedia nachrecherchieren. Bobby zum Beispiel hat 2013 die Rolle des Zitronenfalters Vincent im Theatermusical Willy der Weihnachtsstollen bekommen und ist mittlerweile in Barcelona als Blogger und Coach tätig. Mhm. Steffi hat 2018 eine Rolle namens Dreier gespielt in der RTL-Show Hotel Verschmitzt mit Ralf Schmitz und ist seit 2019 mit regelmäßigen Auftritten im Kabarett Zwiebelknolle zu sehen und ist inzwischen verheiratet und Mutter von 3 Söhnen. Kat war ja immer bekannt als das jüngste Bandmitglied von Bannaroo, du wirst dich erinnern.
War mir total klar, ja.
2013 veröffentlichte sie unter dem Namen Katrin Geißler das Schlageralbum Ich. Und 2018 war sie kurz in der Band Hot Banditos.
Kennen wir auch.
Die kennt man auch. Und 2021 veröffentlichte sie mit Vito unter dem Namen Cat und Vito den Song Wunderschön. Und
das
Vito,
klingt nach einem Fall für den Fernsehgarten.
Ich glaube auch. Ich weiß aber, mir sind die nie mehr irgendwo untergekommen. Genauso wenig wie Vito, der seit 2008 zusammen mit Claudia Cacciato in einem deutsch-italienischen Popduo genannt Destivo singt. Und 2011 haben sie dann aber irgendwie das Duo gewechselt. Also sie sind alle noch so ein bisschen tätig. Einen kleinen Mindfuck habe ich jetzt noch für dich, den aber die Band Before betrifft. Mhm. Das habe ich jetzt rausgefunden bei der Recherche. Ist das ein Mitglied bei Before recht bekannt geworden ist danach. Ich zeig dir mal den Clip und ich schau mal, ob du errätst, wer das ist.
Ist das Alina Bock?
Das ist Alina Bock!
Nee.
Alina Bock.
Die auf Instagram und TikTok immer diese ultralustigen Videos macht.
Die macht so lustige Videos und ist damit sehr erfolgreich. Die hat auf TikTok fast 2 Millionen AbonnentInnen.
Ja.
Und wir schicken die uns auch immer hin und her, weil die so lustigen Content herstellt.
Und die war bei Before.
Hat bei Before angefangen. Das wusste ich nicht.
Das wusste ich auch nicht.
Die geht auch, glaube ich, gerade auf Deutschland-Tour. Sie wohnt in L.A. und macht da ist Schauspielerin und Comedian und sehr, sehr lustig.
She made it auf jeden Fall. Das ist ja total geil.
Sie ist die Einzige, die es irgendwie aus diesen Super-RTL-Bands herausgeschafft hat und eine eigene Karriere hinbekommen.
Aber ich habe das Gefühl, Prognose, Bannaroo muss sich auch keine Sorgen machen. Ich habe das Gefühl, die Zeit ist reif für so einen Dubi-Dum-Dum-Mix.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Also das ist gerade noch so ein Ding, dass diese ganzen alten 2000er-Melodien irgendwie nochmal recycelt werden mit einem neuen Beat drunter und irgendwie jagt da nochmal, weiß ich nicht, Robin Schulz oder Felix Jähn oder sowas.
Ja, und es ist auch immer so eine Mischung aus alt, also Sachen, die früher als Trash gegolten haben und jetzt kommen junge, coole MusikerInnen und remixen das nochmal. Vielleicht ist Dubi Dam Dam da gar nicht
das
so schlecht beraten.
Das könnte es auch gut
beraten.
Schon geben.
Vielleicht
gibt es das auch
gibt's
schon.
Das auch
ich habe das Gefühl, dass die Zeit ist reif für so ein Dubi Dam Dam Remake.
Vielleicht teasen die das auch durch ihren TikTok-Content schon so ein bisschen an. Wer weiß, vielleicht gibt es bald ein Comeback. Mhm. Aber ich fand es auf jeden Fall nochmal interessanter, so rein zu recherchieren in die ganzen Biografien hinter diesem Sommerhit von 2005. Dubi Dam Dam.
Ja,
ist wirklich ein krasser Ohrwurm.
Vielen Dank für diesen Exkurs.
Ja, gerne.
Ja, Miguel, unser Eis ist aufgegessen, die Cola ist leer, der Sommer wartet. Und wir entlassen euch jetzt in die Sommerpause. Wir kommen im August wieder. Es ist gar nicht so eine lange Pause.
Es ist keine wirklich lange Pause. Wir haben in den letzten Monaten sehr viele Tabs geschlossen und brauchen mal 3 Wochen Urlaub davon. Aber wir kommen natürlich mit sehr, sehr vielen Tabs wieder zurück und freuen uns natürlich, wenn ihr auch weiterhin uns, auch wenn Sommerpause ist, eure Rabbit Holes zuschickt. Das könnt ihr natürlich jederzeit machen an toomanytabs@ndr.de oder Caro, wo noch?
Ihr könnt uns einfach schreiben. Bei, zum Beispiel bei Instagram, da bist du @miguelrsa und ich bin @carowarps, die DMs sind offen. Ihr könnt uns da auch gerne folgen, wir teilen da auch regelmäßig Begleitcontent zu den Podcast-Folgen. Empfehlt unseren Podcast gerne weiter.
Kauft euch Tickets für die Tour, falls ihr es noch nicht habt. Das findet ja auch im September
die
dann
kommt
statt.
Ja, auch noch.
Ja, wir haben so viel Sachen zu machen. Caro, campen, Tour, meine Güte.
Meine Güte.
Da brauchen wir wirklich jetzt mal 3 Wochen Urlaub.
Erstmal runterfahren.
Ja.
Ja, wir freuen uns aber auf jeden Fall schon, wenn wir wieder zurück sind und es wieder in den wilden Tab-Dschungel des Internets geht.
Da freue ich mich aber auch schon.
Okay, boah, ich bin richtig Matsch. Wir müssen jetzt mal.
Ja, wir müssen jetzt mal hier,
mal Urlaub.
Jetzt machen wir mal Zappe hier.
Okay, bis
also,
bald.
Tschüss.
Tschüss.
Kommt gut durch den Sommer.
NDR Cross Promo.
Wir wollten euch mal wieder unsere lieben KollegInnen von Deutschland 3000 empfehlen. In dem Podcast Deutschland 3000 trifft Eva Schulz ja jede zweite Woche Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, zum Interview. In der aktuellen Folge ist Tara Luise Witwer zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht auch unter Was Tara sagt auf TikTok oder Instagram. Eva hat mit ihr über die Vor- und Nachteile von Reichweite gesprochen und darüber, wie Tara an sich gearbeitet hat, um Eigenschaften oder Verhaltensweisen loszuwerden, die sie an sich selbst nicht mochte. Es ging viel um Wut, um Frauen, die andere Frauen runtermachen und darum, wann man einer Entschuldigung überhaupt glauben kann und warum sich Frauen generell weniger entschuldigen sollten. Wir hören da mal rein.
An Frauen generell, entschuldigt euch nicht dafür, wenn ihr Platz wegnimmt oder als laut geframed werdet oder für euch einsteht. Das ist nichts, wofür ihr euch entschuldigen müsst. Auch wenn das einem so erzählt wird und eingetrichtert wird. Ihr seid nicht anstrengend, ihr seid wahrscheinlich ganz genau gut so, wie ihr seid.
Hört doch gerne mal rein in Deutschland 3000. Das Ganze findet ihr natürlich in der guten alten ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Kira Drössler und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.